Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir wissen, Jesus selber ist jetzt mitten unter uns. Er hat uns versprochen. Ja, lieber Vater im Himmel, ich möchte einfach Danke sagen. Danke, dass wir uns hier frei treffen dürfen, zusammenkommen dürfen in deinem Namen. Danke, dass du jetzt mitten unter uns bist, weil du es versprochen hast. Danke, dass du mit deinem Geist hier bist und danke, dass sich so viele aufgemacht haben. Bitte segne den Abend und sei du bei uns allen. Amen. Heute Abend sind wir im Textplan im Lukas-Evangelium und zwar in Kapitel 7. Und ich lese jetzt die Verse Lukas 7, Vers 1 bis 17. Es sind zwei Geschichten. Geschichte 1 ist überschrieben, Erzählung von der Hauptmann von Kapernaum. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte. Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Der Jüngling zu Nein. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nein ging und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war und sie war eine Witwe und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn und er sprach zu ihr, ach weine nicht, und trat hinzu und berührte den Sarg und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar, könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr Kind wart? Und vielleicht habt ihr auch Folgendes gemacht. Ich habe für mein Leben gern, bin ich als Kind immer auf so Meierle gelaufen. Sobald ich glaube, habe laufen können, bin ich rufkrapselt und bin ein bisschen Meierle gelaufen. Wir hin vor dem Haus ein paar Kette und Straße runter auch. Und wenn es noch höher war, habe ich noch am Anfang, hat mich halt mein Papa oder meine Mama, also mein Vater hat mich noch gehabt und dann sind wir da rüber gelaufen. Und die Eumauer ging die Straße so runter, die war dann hinten ziemlich hoch. Und dann hat er immer gesagt, auf Mädle, spring. Also er hat gesagt, Mädle, hops ra, aber das ist Schwäbisch. Also auf Mädle, spring in meine Arme. Er ist so dann gestanden und ich natürlich, ja, mein Papa fängt mich auf, klar, bin natürlich gesprungen, nicht überlegt, ohne mit der Wimper zucken, zack, der fängt mich ja. Genial, das weiß ich sogar noch, obwohl ja meine, also haben wir halt lang gespielt wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ich habe es mit meinen Kindern, oder wir haben es mit unseren Kindern natürlich auch gemacht. Auch schon, wo sie klein waren, dass wir sie mal schön so ein bisschen so aufgeworfen, wieder gefangen und die gejuchzt und geschoggelt haben, das war einfach, gelacht haben, das war einfach nur schön. Also, das Kleinkind weiß schon instinktiv, ich gehe von normale Familie, von aus Papa, Mama, die Mama fängt mich, der Papa fängt mich. Das ist so ein Urvertrauen. Das ist was unglaublich Schönes. Und daran kann ich jetzt denken, wenn es in meinem Leben um meinen Glaube geht. Ich glaube ja als Kind auch, dass mein Vater mich fängt und ich vertraue ihm da. Und in der Beziehung zu Jesus, ich möchte jetzt nur einen Satz zu diesem ersten Kapitel sagen, vom Hauptmann von Kapernaum, in der Beziehung zum Jesus, so ist es ja wie da drin auch, wir haben herausgehört, da geht es um ein riesiges Vertrauen, um ein Glauben. Ich vertraue dir. Und darauf, ich möchte nicht weiter darauf eingehen, darauf möchte ich mich besinnen, dass Jesus meinen Glauben, unseren Glauben nicht enttäuschen wird. Wenn ich an ihm, sein Wort, der Bibel festhalte, wenn ich ihm alles zutraue, wenn ich ihm und seiner Macht auch irgendwo bedingungslos vertraue, dann glaube ich auch darauf, dass er mir in meine Probleme hilft, in meine Nöte, dass er da ist. Vielleicht hilft er mir anders, als ich es erbeten habe, als ich ihn gebeten habe in meine Gebete. Vielleicht wird die Krankheit nicht geheilt. Vielleicht kriege ich gerade nicht den Arbeitsplatz, auf den ich mich beworben habe. Aber vielleicht, oder ich bin mir sicher, er schenkt mir dann was anderes. Er schenkt mir einen Frieden über eine Situation, eine Freude ins Herz, die eigentlich jeglicher menschlicher Logik entbehrt. Deshalb, ich möchte Jesus immer wieder bitten, und ich habe das Schwierige, immer wieder möchte ich ihn auch bitten, dass er mir auch, dass ich dieses Vertrauen zu ihm haben kann. Dass er mich auch immer wieder im Wort daran erinnert, das heißt ja im Psalm 103, was er dir Gutes getan hat, man soll es nicht vergessen. Und auch wenn wir vielleicht schon jahrzehntelang Christen sind und fest im Glauben, aber es ist doch immer wieder herausfordernd. Deshalb finde ich es sehr wichtig, täglich auch Zeit mit ihm zu verbringen. Ich bin so froh über das Losungsbüchle morgens immer. Es ist einfach, er ist da und ich starte den Tag mit ihm. Und ja, das möchte ich jetzt einfach ganz kurz zum Thema Vertrauen sagen. Das ist ein Vertrauen, allen Gefühle und alle vermeintliche Enttäuschungen, die ich vielleicht manchmal schon gehabt habe, weil was anders gelaufen ist, alle Enttäuschungen zum Trotz möchte ich immer wieder neu es lernen, mich an ihm festzuhalten und zu wissen, er meint es wirklich gut, auch wenn ich es manchmal vielleicht nicht sehen kann.
Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Zumindest habt ihr es trocken hier. Heute Morgen hatten wir Kraftquelle-Gottesdienst in Herzogsweiler. Die Kirche ist geschlossen, die wird renoviert. Wir mussten draußen sein. Um 10 ging es los und um 10 fing es an zu regnen. Und das hat mich so ein bisschen durcheinander gebracht, weil ich gedacht habe, Herr, heute war es sonst an sich trocken. Warum muss jetzt von 10 bis 11 regnen, wo wir dann den Gottesdienst gefeiert haben? Ja, aber ihr habt ja trocken ein Dach drüber, das passiert uns wenigstens jetzt heute Abend hier nicht. Heute ist Wahlsonntag. Vielleicht wart ihr auch wählen, keine Ahnung. Ich habe zumindest versucht, mich vorher schlau zu machen und zu gucken, wen kann man denn wählen, verschiedene Programme gelesen. Und was du da liest, sind ja erstmal Worte, die jemand hingeschrieben hat. Ja, jemand ist überzeugt, ja, wenn du mich wählst, dann trete ich dafür ein, dann mache ich das, deine Zukunft wird immer besser. Es wird ja keiner reinschreiben, wenn du mich wählst, wird es immer schlimmer. Ja, also müssen ja alle sich was einfallen lassen, dass man sie wählt. Aber erstmal sind es nur Worte. Auf diese Worte hin macht man nachher sein Kreuzchen und sagt, okay, ja, dem vertraue ich jetzt. In gewisser Weise vertraue ich mich denen an, ja, dass die das gut machen. Dass die es auch irgendwie in meinem Sinn machen, dass es irgendwas ist, was gut wird für mich, für das Land, für die Menschen. Ich muss dran denken, weil unser Text steht dann im Zusammenhang. Der ist nicht einfach so vom Himmel gefallen und eine Geschichte, sondern der Lukas hat an den Theophilus geschrieben, um seinen Glauben zu stärken. Und er hat diesen Text, diese Begebenheiten mit dem Hauptmann von Kapernaum und mit diesem Jüngling zu nein, in den direkt im Anschluss aufgeschrieben, nachdem Jesus, wer es noch im Ohr hat, so auch von der letzten Woche, nachdem Jesus sozusagen seine Regierungserklärung abgegeben hat. Jesus hat sein Wahlprogramm vorgelegt. Ja, wer mit mir geht, der wird glücklich, hat er gesagt. Es hört sich so richtig ein bisschen, ja. Glücklich werdet ihr, jetzt seid ihr arm, aber ihr kriegt das Reich Gottes. Glücklich werdet ihr, jetzt habt ihr Hunger, aber bei mir werdet ihr satt. Glücklich, jetzt weint ihr, aber später, da werdet ihr wieder lachen. Ja, wer in meinem Reich ist, der wird glücklich. In meinem Reich, da regiert die Liebe. In meinem Reich, da regiert die Barmherzigkeit. Ich muss es jetzt kurz zusammenfassen. Ja? Ihr dürft es ja gerne nochmal nachlesen im Kapitel 6. Aber das war seine Regierungserklärung. Er ist aufgetreten wie ein König, der Menschen in sein Reich einlädt und gesagt hat, was gilt in seinem Reich? Und dann hat er gesagt, wenn ihr euch darauf verlasst, wenn ihr das glaubt und wenn ihr das hört und auch danach lebt, dann habt ihr euer Leben auf ein festes Fundament gestellt. Und das wird nicht einfach weggespült. Aber wenn ihr es nicht macht, dann geht euer Leben den Bach runter. Dann hat er seine Erklärung abgegeben gehabt und hatte das gesagt. Und jetzt konnte man natürlich überlegen, was macht man draus? Glaubt man das? Da muss man ja wissen, Jesus war ja nicht der Einzige, der als der Christus sozusagen aufgetreten ist. Er hat es ja nicht mal so deutlich gesagt, dass er als der Christus kommt. Damals gab es noch viele andere, die gesagt haben, hier, ich bin der Christus, also mir müsst ihr nachfolgen. Es wird von Einzelnen berichtet, die 3000 Leute hinter sich geschart haben, die haben auch versprochen, wenn ihr mir folgt, dann wird es besser, ja, dann ich führe euch in die Freiheit und so weiter. Und die sind ja alle nacheinander kläglich dann auch gescheitert. Ist Jesus nur einer, der sich so in diese Reihe einreiht, der vielen, die sagen, hier, bei mir wird alles gut? Ich musste an die, ja, an die so eine Bürgermeisterwahl hier in Dornstetten denken. Ich war einmal auf so einer Wahlveranstaltung. Und das ist ja leider auch so eine Tendenz von uns Menschen. Wir wählen scheinbar die, die uns die größten unhaltbaren Versprechen machen. Ja, also da waren dann drei, also ich kann mich an drei Kandidaten erinnern. Der eine, der den Dornstetter Taler, glaube ich, einführen wollte. So Tauschwährung, okay, der war unrealistisch. Der nächste, der relativ realistisch gesagt hat, wie schlecht es um die Kasse bestellt ist und dass wir ein bisschen sparen müssen, das wollte aber keiner hören. Und der dritte, der gesagt hat, also mit mir wird alles gut. Ja, und Wahlversprechen gemacht hat, wo jeder wusste, das geht sowieso nicht. Aber den hat man dann gewählt. Ja, also keine Ahnung. Wir Menschen lassen uns manchmal gern so in die Tasche lügen irgendwie. Aber ist das jetzt nur so eine gelogene Geschichte hier? Folgt man irgendwelchen Worten, die keine Kraft haben? Das ist ja wichtig. Das ist ja lebensentscheidend. Wenn ich mich jetzt auf Jesus einlasse, du hast gesagt, Jesus glauben, ja, aber trägt das nachher? Das kriegt man aber nur raus, wenn man sich darauf einlässt. Ob es wirklich trägt, weißt du nur, wenn du es probierst. Ja, ob jetzt die nächste Regierung hält, was sie versprochen hat, wissen wir nur, wenn wir sie gewählt haben. Sonst wissen wir es nie. Und ob die Sache mit Jesus gut ausgeht, ob das trägt, was er versprochen hat, weißt du nur, wenn du dich selber drauf einlässt. Wenn du es nicht probierst, wirst du es nie wissen. Ich gehe mit den Kindern immer einmal im Jahr gehen wir in den Kletterpark nach Hallwangen. Ich mache höchstens nicht die ganz hohe Route, ich mache nur die eins drunter. Das reicht mir völlig für meine Höhenangst. Und da ist diese, weiß nicht, wer die schon mal geklettert ist, also über eine Stelle, da musst du an einem Seil dann ein Seil oben, ein Seil unten und ich denke, das hänge ich an einem Seil, wenn das jetzt reißt. Ja, wo ich das erste Mal an die Stelle kam, da bin ich ja wieder umgedreht mit meinen Mädels und sind wir wieder zurückgeklettert. bei anderen hält es doch auch. So schwer bin ich jetzt auch noch nicht. Wenn du es nie probierst, wirst du es nie wissen, ob es gehalten hat. Wäre natürlich doof, wenn du dann rauskriegst, es hält nicht, aber bisher hat es immer gehalten. Jedes Mal, wenn ich über die Stelle drüber bin, hat es gehalten und ich hoffe, es wird auch nächstes Jahr wieder halten. Ich habe gesagt, ich mache es nur noch bis 50, dann bin ich zu alt und dann klettere ich da nicht mehr. Mal gucken. Genau, also trägt es, was Jesus versprochen hat, trägt es wirklich. Jetzt machen wir so einen Schwenk nach Kapernaum. Das heißt ja, nachdem Jesus jetzt seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, Also die Rede steht, die Regierungserklärung ist abgegeben und jetzt ist die Frage, trägt es? Und dann sind wir jetzt in Kapernaum, das war ja so seine Wahlheimat. Jesus hatte dort seine ersten Jünger berufen, da lebten der Petrus, Johannes, der Andreas, der Jakobus, die kamen aus Kapernaum, der Levi oder Matthäus kam aus Kapernaum, er hatte einige Wunder dort getan, bestimmt schon richtig, ja, Sachen, die sie auch rumgesprochen haben. Und auf jeden Fall lebte dort eben auch dieser Hauptmann. Es war kein Jude, wahrscheinlich auch kein Römer, es ist nicht genau klar, was er war. Und auf jeden Fall hatte er so 100 Soldaten bei sich und war wahrscheinlich so für die öffentliche Ordnung eben zuständig. Das heißt, er stand eigentlich von seinem Rang her über dem Volk. Ja, Israel war besetzt und die Soldaten hatten da mehr oder weniger auch das Sagen und die Regierungsmacht. Und so ein Soldat, der konnte tatsächlich auch so einem einfachen Menschen sagen, so, meine Last ist mir zu schwer, jetzt trägst du mal für mich ein Stückle was. Ja, und durftest du auch nicht, keine Widerrede, sondern dann musstest du halt dem Soldat seine Last tragen. So konnten die auch dem Simon von Kyrene sagen, jetzt trägst du mal das Kreuz. Ja, da konnte er nicht sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Oder ich habe so schwer gearbeitet, ich bin so müde. Gab nichts dagegen zu sagen. Also der hatte wirklich was zu sagen in der Stadt, hatte Macht, er war reich, er muss genug Geld gehabt haben, neben seinem eigenen Haus auch noch die Synagoge der Stadt zu erbauen. Das war bestimmt nicht wenig Geld, was er dort reingesteckt hat. Und da merkt man schon, er hatte irgendwie eine Verbindung zu diesem Volk Gottes. Ja, nachher heißt, dass die sagen über ihn, er liebt das Volk. Also er hat ein Herz für dieses Volk Gottes. Warum, wird gar nicht genau erklärt. Vielleicht war er einer, der gespürt hat, an diesem Volk Gottes ist mehr dran. Ja, das sind nicht nur irgendwelche Sonderlinge hier im Römischen Reich, sondern tatsächlich stehen die irgendwie in Verbindung mit einem lebendigen Gott, den es irgendwie gibt. Und deswegen waren ihm diese Menschen wichtig. Und er war auch sehr menschlich unterwegs, wenn man merkt, er hat einen Knecht, einen Sklaven, der jetzt hier im Sterben liegt und er setzt sich für ihn ein. Ich weiß nicht, wie viele Ärzte er schon bestellt und bezahlt hatte, um zu gucken, ob man dem nicht helfen kann. Aber scheinbar hat nichts geholfen. Er war auch nicht so und hat gesagt, na gut, wenn der stirbt, dann suche ich mir halt einen neuen. Ja, selbst bei uns in der Wirtschaft geht es so zu. Ja, bist du krank, fällst aus, kannst eine Weile nicht mehr kommen, wirst halt ersetzt. Ist halt so. Niemand ist unersetzlich. Aber dieser Knecht war ihm sehr, sehr wichtig. Und jetzt hört er von Jesus. Ich finde es wichtig, dass da steht, er hört von Jesus. Es steht nicht, er war dabei, er hat nicht die Wunder gesehen, die Jesus vollbracht hat. Er ist eigentlich auf der gleichen Ebene wie wir. Er ist kein Jude, gehört nicht zum Volk Gottes und hört von Jesus. Das ist das Gleiche, was bei uns heute noch passiert in Deutschland. Ja, wir sind keine Juden, nehme ich jetzt mal an. Also ich weiß zumindest von euch von keinem. Und wir hören von Jesus, nur mit unseren Ohren. Jemand hat uns von ihm erzählt. Oder wir lesen die Bibel, das ist auch so eine Art Hören. Mehr wissen wir nicht. Und jetzt ist die Frage, was passiert dann? Löst das was aus? Also weckt das tatsächlich Vertrauen, dass man sich irgendwie auf Jesus einlässt? Oder hat man es eben gehört und hat es irgendwo in seinem Wissen abgespeichert? Und das ist ein Riesenunterschied. Es geht eben nicht nur darum, was zu hören, weil dass es Jesus gab und so und wer der war, das wissen ganz viele, aber dass man was draus macht aus diesem Hören. Dieser Hauptmann macht was draus. Er setzt sein Vertrauen darauf, dass dieser Jesus wirklich was kann. Und zwar etwas, was Menschen scheinbar nicht fertig kriegen. Er vertraut darauf, dass er seinen Knecht, manche Übersetzung heißt gesund machen kann, wörtlich übersetzt heißt hindurch retten kann. Durch den Tod hindurch retten kann. Er ist einer, der ist dem Tod geweiht. Ja, der Tod greift schon nach ihm und will ihn packen und vielleicht liegt er auch wirklich schon so im Sterben und in den letzten Atemzügen und es ist spitz auf Knopf und er weiß, Jesus kann das. Der kann den durch den Tod hindurch retten und ihm Leben schenken. Der kann das. Ich weiß nicht, wo er das genau hergenommen hat, das wird uns nicht erzählt. Aber alles, was er von Jesus gehört hat, hat in ihm das Vertrauen erweckt, Jesus kann das. Und deswegen wendet er es sich an ihn. Er schickt dann die Leute vor, eben, das möchte ich gar nicht so alles besprechen, warum und wieso. Viel wichtiger ist, er lässt sich völlig auf Jesus ein und vertraut sich ihm an. Und zwar nicht in Hauptmannsart. Hauptmannsart wäre es gewesen, Jesus, bitte einbestellen. Der muss hier vorbeikommen und meinen Knecht gesund machen. Einen Befehl erteilen. Das wäre die Art eines Hauptmanns, der eigentlich über diese Stadt steht und was zu sagen hat. Ja, Jesus hat gefälligst jetzt das zu machen, was ich sag. Ist ja gut, was ich will. Also, Jesus, musst du machen, weil das ist doch gut. Gehen wir manchmal so mit Gott um, vielleicht so nach Hauptmannsart und sagen Gott, was gut ist und was er gefälligst zu machen hat. Also vielleicht sagen wir es jetzt nicht so ganz so deutlich, aber vielleicht so im Inneren, dass wir schon völlig überzeugt sind, das ist jetzt richtig, das muss jetzt sein. Vielleicht habe ich es heute Morgen auch so gemacht. Jesus, wir haben keine Kirche, wir haben nur diese Wiese. Du darfst es jetzt nicht regnen lassen, auf keinen Fall. Ja, das geht gar nicht. Versuchen wir manchmal, Jesus zu sagen, was er zu tun hat, weil wir meinen, genauso ist richtig und ist auch eine gute Sache. So macht das eben nicht, sondern er zeigt uns, was sich gehört. Es gehört sich nämlich, dass man bitte sagt. Ja? Würdest du bitte kommen, den Knecht gesund machen? Wir können uns bittend tatsächlich an Gott wenden. Wir können eine Bitte äußern. Aber das Ja oder das Nein liegt ganz in Gottes Hand. Und da müssen wir es auch lassen. Und übers Ja freuen wir uns und übers Nein, da wird man nass. Also ich jetzt heute Morgen. Ja, oder manchmal sind es auch wirklich, das ist ja jetzt keine so schwierige Situation jetzt mit dem Regen, aber es gibt ja auch andere Dinge, wo Gott Nein sagt und die eigentlich richtig schwierig auch sind, zu tragen sind. Aber mit dem Nein müssen wir dann auch leben, wie mit dem Ja. Die Frage ist eben, verstehen wir, wer wir sind vor Gott? Ich finde es ganz beachtlich, dass dieser Hauptmann verstanden hat, wer er vor Gott ist. Als dann Jesus sich aufmacht und in sein Haus kommen will, dann sagt er, also mal anders, also die Juden haben ihn ja hochgelobt und haben gesagt, hey, der liebt uns, hat uns die Synagoge gebaut, der hat es verdient, dass du nach ihm guckst. Da habe ich schon gedacht, also kann man sich jetzt Gottes Güte tatsächlich verdienen? Ja, also muss ich jetzt besonders viel spenden und vielleicht ein neues Gemeindehaus bauen oder so und dann hat meine Bitte mehr Gewicht vor Gott? So kommt es irgendwie rüber. Aber dass das überhaupt nicht der Gedanke des Hauptmanns war, sondern eher derer, die die Botschaft überbracht haben, kommt dann rüber, als er dann sagt, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Ich bin nicht würdig, dass du zu mir kommst. Hatte so religiöse Gründe, aber es hat auch den Grund, er fühlt sich überhaupt nicht würdig, diesem Jesus gegenüberzutreten. Er ist doch nur so ein Mensch. Und er gehört nicht mal zum Volk Gottes. Er ist doch Gott überhaupt nicht nahe. Er ist doch einer, der eigentlich ganz weit weg ist von Gott. Wie kann dann Jesus, den er sehr nah an Gott einordnet, ja eigentlich noch höher, den er als Gott einordnet? Das geht gar nicht, dass er zu ihm kommt. Er hält sich absolut nicht würdig dafür. Und ich glaube, da hat er auch uns auch viel voraus. Ja, wir sind oft mit Gott so kumpelhaft unterwegs. Und immer wieder wird es auch so vermittelt, Jesus, der gute Freund, der neben dir läuft und so. Und da ist auch ganz viel Richtiges dran. Und trotz allem ist Gott so unglaublich hoch und heilig, dass es uns genauso zusteht zu sagen, eigentlich sind wir überhaupt nicht würdig oder wert, Gott überhaupt gegenübertreten zu können. Das geht eigentlich gar nicht. Wen hat er denn in Jesus erkannt? Gehen wir dem noch ein bisschen nach. Er sagt, du musst gar nicht kommen, es reicht, dass du einen Befehl gibst und dann wird es passieren. Weil ich kenne das auch, sagt er. Ich bin ein Hauptmann, erstens gibt man mir Befehle und dann mache ich das und auf der anderen Seite gebe ich Befehle raus und dann wird es gemacht. Ich wünsche mir manchmal sollte Familie so funktionieren. das wäre dann, also Familie funktioniert so, du sagst, jetzt feg mal die Treppe, und dann heißt, warum ich? Jetzt schon? Kann ich das nicht in einer halben Stunde machen? Und so, also du bist mehr mit Diskutieren beschäftigt, warum das jetzt gut ist, dass die jetzt gefegt wird und so weiter, da hättest du das auch gleich selber machen können. Ja, in der Zeit hättest du 2 Treppen gefegt. Ja, das ist wahrscheinlich in anderen Familien anders. Aber bei uns ist das halt manchmal so. Aber wo ich zur Bundeswehr gekommen bin, dem Andi sei Dank, bin ich ihm nachgeeilt als Sanitäter nach Horb. Dann, als ich zur Bundeswehr gekommen bin, da hast du am ersten Tag gelernt, was Befehle sind. Ja, da wurde nicht diskutiert, wenn da irgendeiner gesagt hat, so, jetzt wird das gemacht. Da ist keiner hingestanden, oh, muss das jetzt sein? Und muss ich jetzt schon zum Antreten kommen? Ich hätte gerne ein bisschen länger geschlafen. Ja, und wenn es hieß rechts um, dann machst du halt rechts um und nicht links um, weil sonst marschierst du noch eine halbe Stunde länger über den Kaserneplatz, damit alle gelernt haben, was rechts ist und was links ist. Und das ist recht nervig für den Rest der Truppe, wenn es einer immer nicht hinkriegt. Aber so ist das mit Befehlen, das wird einfach gemacht, da wird nicht gefragt. Da widersetzt man sich auch nicht. Und der Hauptmann erkennt, wenn Jesus nur so einen Befehl gibt, muss sogar so eine Krankheit gehen. Und ich frage mich, wen hat er in Jesus gesehen? Erstmal äußerlich ist doch auch nur ein Mensch. Wen hat er hier in Jesus erkannt? Es war ein, haben wir schon festgestellt, einer, der irgendwie mit dem Volk Gottes in Verbindung stand. Vielleicht war er manchmal in der Synagoge, ich weiß gar nicht, ob er rein durfte. Vielleicht hat er nur draußen gelauscht. Vielleicht hat er auch mal die Schöpfungsgeschichte gehört und gehört, wie es hieß, und Gott sprach und es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sprach und hat durch sein Wort geschaffen. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass er in Jesus genau den erkennt, der einfach nur ein Wort über diese Schöpfung sprechen kann und es geschieht. Der die Macht hat, einer Krankheit zu gebieten und die muss gehen. Der einfach Leben wieder zurückschenken kann. Einer, der den Menschen geschaffen hat und das Leben geschenkt hat, der kann doch auch im Menschen das Leben erhalten. Und zwar nicht mit dem Wundermittel und nicht mit der magischen Zeichenhandlung und Hand auflegen, was auch, sondern einfach nur ein Wort sagen. Der, der diese Welt mit einem Wort ins Leben gerufen hat, der kann das. Dieser Hauptmann ist uns manchmal vielleicht so weit voraus, dass er erkennt, Jesus, in Jesus steht der Schöpfer der Welt vor mir. Ja, da läuft der Schöpfer der Welt durch diese Welt. Irgendwie hat er das geblickt, dass dieser Jesus jemand ganz Besonderes ist. Und so lässt er ihn auch anreden und sagt, Herr, Kyrios, du Gott. Er erkennt in Jesus tatsächlich den lebendigen Sohn Gottes. Ich habe mir so eine Predigt von Wilhelm Busch zu der Geschichte angehört und er hat gesagt, und ich glaube, das ist richtig, das Einzige, was wichtig ist am Glauben, ist, was du über Jesus denkst. Es ist nicht wichtig, was du über die evangelische Kirche denkst. Es ist auch nicht wichtig, was du über deine Gemeinde denkst, über deine Geschwister und so. Es ist auch nicht allgemein über Gott, sondern es ist wichtig, was du über Jesus denkst. Wer ist Jesus? Erkennst du in ihn den Sohn Gottes, der in diese Welt kam, um dich in sein Reich einzuladen, der Macht hat über alles, über Leben und Tod, dem wir eigentlich nicht würdig sind, ihm zu begegnen, aber andersrum er sich aufmacht, um uns zu begegnen. Er macht sich ja auf, um zu uns zu kommen. Und er wäre auch zu diesem Hauptmann ins Haus gegangen, ohne Probleme. So wie er einen Petrus auch in die Nachfolge gerufen hat, obwohl er Petrus gesagt hat, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, hat er gesagt, fürchte dich nicht, komm trotzdem mit. Und so geht er auch hier letztendlich durch sein Wort in dieses Haus und macht den Knecht gesund. Sprich nur ein Wort. Ich glaube, wir können nicht hoch genug von Jesus denken. Wir können nicht groß genug von ihm denken. Und wenn wir ihm einmal gegenüberstehen, werden wir noch überwältigter sein, weil das können wir uns überhaupt nicht ausmalen, wer er ist und welche Macht er hat. Und andererseits wird man umso mehr staunen, dass er uns bei sich haben will und dass er gnädig und barmherzig an uns handelt, dass er uns einlädt in sein Reich, uns Leben schenkt und dafür sein eigenes Leben ja letztendlich gibt. Trägt das? Der Hauptmann hat erfahren, das trägt. Wenn ich mein Vertrauen auf Jesus setze, das trägt. Wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, das trägt. Das trägt dann, wenn es auch wirklich dann eben auf das Ende des Lebens zugeht. Wir alle gehen einmal auf ein Ding zu, was keiner von uns unter Kontrolle hat. Dem Tod kann letztendlich niemand ausweichen. Ja, eine Krankheit, da kannst du immer noch zu dem Arzt laufen oder zu dem Arzt. Hast du wenig Geld, kannst du immer noch da betteln und da was dir leihen. Vielleicht kriegst du alle Probleme dieser Welt irgendwo gelöst, aber es gibt so dieses eine letzte Problem, da stehen wir alle hilflos davor, das ist der Tod. Und damit nochmal ganz klar wird, dass Jesus darüber Macht hat, kommt die zweite Geschichte gleich noch hinterher. Ja, Jesus hat nicht nur die Macht, einen Kranken zu heilen, sondern er hat auch die Macht, jemand, der tot war, das Leben zu schenken. Ich gucke mal auf die Uhr, was bedeutet es denn, dass ich aus dem Vollen schöpfen kann? habt ihr noch ein bisschen Zeit? Nein, ich versuche es nicht so lang zu machen. Ich muss heute Morgen ganz kurz machen, das war total blöd. Die armen Leute saßen da und wurden alle nass und ich stand da mit meinem Regenschirm und habe gepredigt. Ja. Naja, aber sie sind geblieben. War aber der kürzeste Gottesdienst, den ich je erlebt habe. Genau, jetzt hängen wir das ein bisschen dran. Zum Jüngling von Nein habe ich heute Morgen gar nichts gesagt, aber noch in aller Kürze. Nein, diese Stadt Nein, also kurze Zeit später, so hängt es der Lukas auf jeden Fall hier dran, ist Jesus in Nein. So zwei Tagesreisen weit weg von Kapernaum kommt er in diese Stadt. Er kommt nicht allein, er hat seine Jünger dabei und noch eine ganze Menge an Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Ist eine kleine Stadt, eher ein Dorf, würde man sagen, hat aber scheinbar eine Stadtmauer und ein Stadttor und heißt übersetzt die Liebliche. Nein, die Liebliche. Und oft kommt uns das Leben ja auch so vor, es ist das Leben gar nicht so schlecht. Ja, das Leben hat doch was. Es gibt viele wunderschöne Momente in dieser Welt und die genießen wir auch. Und das ist auch gut so. Aber es gibt eben diesen einen Moment, der einem das Herz dann zerreißt. Und da kommt so ein Zug aus dieser Stadt. Wir müssen uns vorstellen, vorneweg läuft die Mutter. Und weil sie keine Angehörigen hat, läuft sie da ganz allein. Dann kommen die Träger mit dem Sarg, dieser Bahre, wo dieser junge Mann drauf liegt, der wahrscheinlich gerade an diesem Tag gestorben war, weil man am gleichen Tag wieder beerdigt werden musste. Ja, so wenige Stunden her ist es, dass dieser junge Mann, der einzige Sohn dieser Mutter, die sowieso schon Witwe war, verstorben ist. Und dahinter dann die ganze Menge der Menschen, die ihr Mitgefühl ausdrücken, aber mehr können sie auch nicht machen. Keiner kann der Mutter in ihrem Schmerz wirklich helfen. Keiner. Wie unbarmherzig ist der Tod. Wie unbarmherzig. Er reißt einfach Menschen mitten aus dem Leben heraus. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt in den Nachrichten, was heute Nacht jetzt der Unfall auf der A8, fährt einer falsch rum auf die Autobahn und drei Menschen sind tot. Und keiner hat damit gerechnet. Zumindest nicht die Menschen in dem Fahrzeug, die diesem Falschfahrer entgegengekommen sind. Mit einem Mal aus dem Leben gerissen. Wie unbarmherzig. Und vor so einem Tod steht man dann, gerade wenn es auch so plötzlich kommt, steht man so, so unfassbar ist das. Wie kann das nur sein? Und der Tod kommt mir vor tatsächlich wie so ein gieriger Schlund, der nicht genug kriegen kann. Er kann nicht genug kriegen. Ja, und stirbt der. In letzter Zeit sind bei uns im Dorf drei Menschen gestorben, innerhalb kürzester Zeit. Vier. Das sind nur die, die ich weiß. Und er kann nicht genug kriegen. Und der Nächste stirbt und irgendwann sind wir auch dran. Das ist der eine Zug. Der wird vom Tod angeführt. Und die Menschen klagen und schreien. Was kannst du sonst machen? Du stehst einfach hilflos dem Ganzen gegenüber, machtlos. Und stellt euch vor, dann kommt die andere Menge. Und wer führt diese Menge an? Jesus, der König des Lebens. Der gesagt hat, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Sagt er erst ein bisschen später bei der Auferweckung vom Lazarus, aber hat er gesagt. Und verkörpert er ja schon jetzt. In ihm kommt das Leben daher mit seinen Jüngern, mit der ganzen Menge. Und ich kann mir vorstellen, die kommen relativ fröhlich daher. Weil, ja, wo Jesus war, wurde oft auch gefeiert. Es war eine gute Stimmung. Und so treffen diese zwei völlig gegensätzlichen Züge aufeinander. Da, wo der Tod die Macht hat und da, wo das Leben die Macht hat. Und jetzt ist die Frage, wer gewinnt? Wer wird letztendlich gewinnen? Das ist die Frage bei der ganzen Geschichte. Als Jesus diese Frau sieht, heißt, er ist innerlich so bewegt. Hier kommt die ganze Barmherzigkeit Gottes zum Vorschein. Es dreht ihm seine Eingeweide um. Das ist nicht nur so ein Gefühl, das ist ein richtig körperlicher Schmerz, den er fühlt, als er sieht, wie diese Frau leidet. Gott wollte nie den Tod. Gott wollte nicht, dass Menschen sterben. Jesus weint am Grab vom Lazarus über den Tod, obwohl er weiß, dass er den Lazarus gleich wieder auferwecken wird. Obwohl er hier weiß, dass er jetzt einfach mal gleich hingehen kann und den Jüngling, sozusagen den jungen Mann wieder zum Leben erwecken kann, dreht sie ihm erstmal richtig die Eingeweide rum. Gott schaut nicht gleichgültig in diese Welt hinein und sagt, oh ja, jetzt geht mal durch eure notvollen Zeiten, irgendwann wird doch eh alles gut. Gott hat so Anteil, auch an unserem Leid. Und wenn wir geliebte Menschen verlieren, dann dreht es ihm tatsächlich die Eingeweide um. Das heißt nicht, dass er einfach mal glack alle wieder zum Leben erweckt, die auch wir verlieren. Aber das heißt, dass er mit seinem ganzen Wesen Anteil nimmt an den Schmerzen, die wir auch erleiden, wenn wir von geliebten Menschen Abschied nehmen müssen. Die Not dieser Frau berührt ihn zutiefst. Und dann sagt er, weine nicht. Man könnte fragen, ja, wieso soll ich nicht weinen? Ob sie schon was spürt davon, was gleich geschehen wird? Und wie wird das sein, wenn einmal wir vor Gott stehen und vielleicht auch unsere Tränen mitbringen, die wir in dieser Welt geweint haben, und es heißt, und er wird abwischen alle Tränen. Und da heißt es, weine nicht, du brauchst nicht mehr weinen. Jetzt bin ich da, jetzt wird's gut. Ich freue mich tatsächlich drauf. Manchmal leide ich sehr an dieser Welt. Und ich freue mich tatsächlich drauf, dass es diese Welt gibt und geben wird, die einfach anders sein wird, wo der Tod, Krankheit, Leid, Schmerz keine Macht mehr haben. Und dass diese Macht gebrochen ist und gebrochen wird, sehen wir dann hier. Er spricht nur ein Wort und wieder nur ein Wort. Und sagt, steh auf. Es ist unglaublich, er kann einem Toten sagen, steh auf. Und irgendwoher kommt die Seele dieses jungen Mannes, geht wieder in den Körper rein, der Körper kommt zurück zum Leben und er wacht auf und lebt. Natürlich ist er irgendwann auch wieder gestorben, aber es deutet so an, dass in Jesus wirklich einer da ist, der Macht hat über den Tod, der dem Tod die Macht genommen hat. Wir können nicht hoch genug von Jesus denken. Und das ist so unglaublich. Und ich wünsche uns das, dass wir einfach im Vertrauen tatsächlich an ihm festhalten und ihm auch wieder, immer wieder zutrauen, dass er ein Wort in unsere Situationen hineinsprechen kann. Und wenn er zu uns sagt, weine nicht, auch in manche notvolle Situationen, heißt vielleicht nicht, dass er die notvolle Situation sofort umdreht. Aber es heißt, ich bin da, mit meiner ganzen Kraft, bin bei dir, trag dich durch. Heute ist Wahltag, ich weiß nicht, was ihr gewählt habt, ist eigentlich auch egal. Hauptsache, ihr habt euer Kreuz bei Jesus gemacht. Das ist das wichtigste Kreuz, was wir im Leben machen können. Ich wähle Jesus. Und zwar, indem ich ihn höre und indem ich mit ihm leben will. Amen.
Wir wollen noch still werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, unser Herr und Heiland, danke, dass du uns heute Abend auch wieder gezeigt hast, wie mächtig und groß du bist und dass dir alle Macht übergeben ist. Und danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen mit allem, was uns bedrängt, was uns Freude macht, was uns Not macht. Und wenn wir zu dir kommen, dann wirst du uns nicht hinausstoßen. Dafür sei dir Dank, dass unser Gebet, das zu dir kommt, nicht vergeblich ist. Herr, du siehst, dass wir unsere Vorstellungen haben, unsere Wünsche, wie es gehen soll, Herr. Und doch hast du oft andere Wege mit uns. Du siehst, wenn wir krank sind, wenn wir Nöte tragen, wenn wir Trauer haben, Herr, allein bei dir ist die Hilfe und der Trost. Und dafür wollen wir dir Danke sagen. Und danke, dass du uns auch die Kraft gibst, die Lasten zu tragen, die du uns auflegst. Und danke, Herr, dass du uns in Ewigkeit führst und festhältst. Du hast gesagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Und dafür seid ihr Lob und Preis und Dank. Und auch diese kommende Woche, Herr, wollen wir dir wieder hinlegen und dich bitten, dass du uns begleitest, jeden Einzelnen von uns, dahin, auf dem Platz, den du uns gestellt hast. Gib uns die Kraft und die Hilfe und den Beistand. Danke, Herr, dass du da bist. Wir loben und preisen dich in Ewigkeit. Amen.
Gott möchte uns segnen, weil er einfach Gutes mit unserem Leben vorhat und weil wir auch diesen Segen hinaustragen dürfen in die Welt. Das möchte ich euch zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Amen. Seid gesegnet und seid ein Segen.